Guten Morgen am Sonntag nach Ostern. Und ich glaube zu wissen, dass der Bischof jetzt schon wieder denkt, wenn der Wittke mit nach Ostern beginnt, dann will er gleich auch noch wieder wissen, was von Ostern noch übrig geblieben ist. Aber fragen wir ihn doch einfach selbst. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Sie kennen mich mittlerweile ganz gut und ich glaube, ich kenne Sie auch ganz gut.
Ja.
Die Frage wird doch kommen, oder?
Naja, warten wir es mal ab. Starten wir erst einmal.
Genau. Starten wir erstmal. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Herr Bischof, jetzt so eine Woche nach Ostern. Was ist bei Ihnen übrig geblieben von Ostern, außer Schoko-Osterhasen? Also vom Schokogefühl, nee, vom Ostergefühl.
Da ist sie ja die Frage. Aber ich finde sie gut, wirklich. Denn es ist die Frage, ob der Glaube etwas verändert. So würde ich Ihre Frage verstehen. Ja. Denn dass Feste erstmal nichts dauerhaft ändern, sondern einfach sein müssen, weil wir das Leben unterbrechen und feiern wollen. Das ist ja klar. Also den Anspruch, dass ein Fest das Leben verändert, den hätte ich nicht. Das kann zwar sein, aber eigentlich sind es Rituale und Rituale sind wichtig, um im Durcheinander und im Fluss der Zeit erstmal so seinen Ankerpunkt zu haben. Aber die Osterbotschaft, das Osterfest, da haben Sie recht, das verändert ja alles mit dem Vertrauen auf die Auferstehung, Gottes Wirken und Kommen im Tod und durch den Tod hindurch ins Leben. Also daran erinnern und daraus wieder neue Kraft gewinnen, das tut sehr gut. Und davon wollen wir uns bestimmen lassen. 7 Wochen österliche Freudenzeit. Jetzt bin ich Ihrer Frage gut ausgewichen.
Ja, ich wollte gerade sagen. Wobei,
ich seh schon.
7 Wochen österliche Freudenzeit. Also 7 Wochen dürfen wir jetzt Ostern feiern und darf ich frohe Ostern wünschen.
7 Wochen leben wir aus dieser österlichen Freude heraus. Ich glaube, wenn Sie in 2 Wochen noch jemandem frohe Ostern wünschen, dann guckt er Sie komisch an. Und ich will dann doch auch noch ganz ernst auf Ihre Frage antworten.
Bitte.
Es ist natürlich derzeit mit den Kriegsdrohungen auf den Kriegen drauf, schon erstmal ganz wichtig, den Kopf überhaupt klar zu behalten und diesen Ankerpunkt des Lebens und dass Gott auch durch diese Zeit durchträgt, irgendwie für sich zu spüren. Ich verstehe Ihre Frage gut.
Bemühen wir uns einfach, dieses Ostergefühl lang andauernd durchzutragen und dass es uns durchträgt. Jetzt haben wir in der vergangenen Woche gebangt um den Weltfrieden, gebangt wie lange nicht mehr, hatte ich das Gefühl. Nun hat es nicht die ganz große Megakatastrophe gegeben, aber von alles ist gut sind wir auch meilenweit entfernt. Wie kann da eine Osterbotschaft durchdringen und nachhallen?
Ja, von alles wird gut, das will ich erstmal unterstreichen, sind wir meilenweit weg. Die Welt ändert sich, offenbart in sich eine an vielen Stellen wirklich schwer erträgliche Brutalität. Und ich denke manchmal, da würden die von damals, also jetzt aus der Zeit Jesu, aus den biblischen Schriften, vielleicht sogar sagen, na jetzt erlebt ihr das, was für uns damals in der biblischen Zeit immer sozusagen drumherum war. Der Kreuzigungstod ist ja nun genau das Zeigen dieser Brutalität, die Menschen damals gar nicht anders kannten. Der Kreuzigungstod war ja sozusagen die Demonstration der Gewalt und der gewaltsamen Abschreckung in der damaligen Welt. Und der christliche Glaube und das biblische Zeugnis ist genau deshalb ein Zeugnis, dass Gott die Welt gerade in dieser Welt anders sieht und anders will, achtsam füreinander den Tod überwindend, die Gewalt beendend. Ich glaube, davon lässt sich nun gerade jetzt besonders erzählen. Jedenfalls meine ich, ist es gerade jetzt besonders wichtig, damit wir nicht nur glauben müssen, was wir sehen. Das wäre ja schrecklich, nur glauben können und müssen, was wir im Moment sehen.
Wie kann man dieser Osterbotschaft noch mehr Nachdruck verleihen? Ich habe das Gefühl, da könnte sie noch mehr Druck gebrauchen.
Ja, ich empfände das auch als große Hilfe, wenn das, was wir hier sagen, auch da, wo sozusagen die Entscheidungen des Lebens, der Politik, der Gesellschaft fallen, deutlicher mit aufgenommen würde, wenn nicht überall die Logik der Gewalt und der Spirale der Gewalt gilt, sondern wir immer wieder die Stimme laut machen, die diese Spirale der Gewalt durchbricht und die etwas anderes will, nämlich Leben aus der Verheißung dessen, was Gott uns zusagt.
Abseits von allem Weltgeschehen, worum geht es im Kirchenkalender heute? Also was für einen Sonntag haben wir? Heißt er wirklich jetzt erster Sonntag nach Ostern oder schon so und so vierter Sonntag vor Pfingsten? Wie sieht es aus?
Also erstmal würde ich sagen, mitten in allem Weltgeschehen, nicht abseits von allem Weltgeschehen. Und der Sonntag heißt Quasimodogenite. Der lateinische Anfang eines Verses aus dem Petrusbrief. Ja, ich sehe es schon. Irgendwie habe ich das schon mal gesagt, oder? Ja, lieber Herr Wittke, Quasimodogenite, wie die neugeborenen Kindlein, heißt das auf Deutsch. Und zitiert einen Vers aus dem Petrusbrief. Mhm. Wie die neugeborenen Kindlein nach der Milch, so seid begierig nach dem Evangelium. Die Sonntage nach Ostern haben alle so wunderbare Namen. Manche versteht man ganz leicht in den nächsten Wochen, wie Jubilate oder Kantate. Quasimodogenite ist ja auch sehr schön zu merken, jedenfalls für Cineasten wie Sie. Sie erinnern sich doch.
Der Glöckner
von Notre Dame,
genau.
Aufgefunden auf den Stufen von Notre Dame, eben an diesem Sonntag und deswegen nach diesem Sonntag benannt. Aber jetzt will ich einmal Ihrer Zählfreude Ausdruck verleihen. Mhm. Früher hieß dieser Sonntag auch Oktavsonntag, also einfach der achte Tag nach Ostern, die Oktave sozusagen, der reine Klang, wenn man sich vorstellt, so auf dem Klavier, auf der Tastatur, die Oktave, das ist ja der gleiche Klang nochmal, 8 Töne höher oder tiefer und der gibt einen besonders reinen, harmonischen, im Grunde den harmonischsten Klang. Das ist dieser Sonntag, der erste nach Ostern, der Oktavsonntag, Quasimodo.
Der Osterklang sozusagen dann so nochmal. Ostern klingt nach. Sie haben es ja gemerkt vielleicht schon, Herr Bischof. Wie meistens nach solchen großen christlichen Feiertagen kommt bei mir so ein bisschen Katerstimmung auf. Mal sehen, mal hören, ob die Bibelstelle von heute, wie sehr sie mit der Bibelstelle vom letzten Wochenende, ja ich sag mal in Anführungsstrichen, mithalten kann.
Das kann sie, da bin ich mir ziemlich sicher.
Tatsächlich. Okay.
Ich lese heute das Evangelium dieses Sonntags und es erzählt gewissermaßen die Geschichte von Ostern weiter. Es ist eine der vielen Passagen, an denen berichtet wird, wie das ist, als Jesus als Auferstandener seinen Jüngern, also seinen Freundinnen und Freunden begegnet und fast möchte ich sagen, es ist eine der bekanntesten Stellen dieser Art, jedenfalls eine der sprichwörtlichst gewordenen Geschichten aus dieser Rubrik.
Aha.
Ich lese Johannesevangelium 20. Kapitel ab Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er, Thomas, aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Ich kann den Thomas verstehen. Ich kann den Thomas verstehen. Und ich bin gespannt, was Sie mit sprichwörtlich meinen. Da war für mich jetzt sogar mehr noch drin. Also ich habe so 3 markante Sätze erkannt und rausgefiltert. Das eine, Friede sei mit euch. Dann der ungläubige Thomas, ist doch auch so ein geflügelter Begriff. Und dann selig die, die nicht sehen und dennoch glauben. Was ist Ihr Lieblingsspruch aus dieser Bibelstelle?
Also wenn es um meinen Lieblingsspruch geht, dann auf jeden Fall der letzte, selig, die nicht sehen und doch glauben. Das ist ja im Grunde der Satz, der, sag jetzt mal, schon von der Geschichte her auf uns gemünzt ist. Also so,
da ist schon alles vorweggenommen nach dem Motto, da werden doch Leute wohl Zweifel haben, dass das wirklich so passiert ist. Deswegen gibt's gleich mal so eine Geschichte dazu. so ein Clou.
Naja, erstens das, ich würde schon sagen, also erstmal das Sprichwörtliche, was ich vorhin meinte, Sie haben es schon erkannt, der ungläubige Thomas ist ja sozusagen so ein bisschen so ein geflügeltes Wort auch geworden. Ich finde, es im Grunde ist es eine ungerechte Zuschreibung. Eher würde man doch sagen, der zweifelnde Thomas, und dann wäre er uns sehr nah, so haben Sie es auch eingeführt. Und so würde ich sagen, so ist es hoffentlich in uns allen. Ich würde sogar sagen, ich meine, der Thomas wird hier Zwilling genannt, und ich würde sagen, der Zweifel ist immer ein Zwilling des Glaubens. Also was wäre das für ein Glaube, in dem nicht auch der Zweifel immer wieder wohnen würde? Er bringt uns ja auch vorwärts an der Stelle. Das andere, was ich aber meinte, die Geschichte ist für uns geschrieben, nicht nur, dass der Zweifel schon ganz ausdrücklich an diesem Punkt in der Bibel selbst vorkommt, sondern selig sind die nicht sehen und doch glauben, ist natürlich ein Satz für die Nachgeborenen. Denn das ist ja unser aller Situation, nachdem der Auferstandene dann an Himmelfahrt weg ist, sage ich jetzt mal, in den Himmel aufgefahren, dass von da an alle christlichen Generationen zunächst einmal, was diese Art des Sehens angeht, also ich lege meine Hände in die Nägelmale, ich lege meine Hände in die Wunden, dass das, was Thomas hier einfordert und was Jesus dann möglich macht, dass das seitdem nicht mehr ist. Und deswegen ist das natürlich eine total moderne Geschichte, weil sie ist sofort für uns erzählt. Deswegen finde ich sie auch so großartig und würde sie immer eher umdrehen. Von da selig, die sehen und doch glauben. Also
Moment, selig, die sehen und doch glauben? Wieso?
Weil das, was wir alles heute über diese Welt besprochen haben, vorweg uns doch eigentlich nur dahin führen kann, zu sagen, also selig, die das alles sehen und die diese Welt wahrnehmen, wie sie ist, übrigens mit all ihren Wunden und Nägelmalen, die in furchtbarer Weise zu dieser Welt gehören und dennoch glauben. Ich könnte es auch, es gibt einen schönen Satz, der das so auf den Punkt bringt mit ein bisschen Schmunzeln, selig, die fernsehen und doch glauben.
Also
sehr schön,
und,
das sozusagen
das ganze noch mal Leid mit, und den Schrecken sehen und trotzdem
mit der Wirklichkeit. Und dann eben zu sagen, ich muss nicht nur glauben, was ich sehe, sondern ich kann glauben, was wir nicht sehen, was wir anders sehen, muss man ja an der Stelle sagen, was wir auch da erzählt ja die Geschichte im Grunde von diesem Anderssehen, nicht? Die sind zusammen beieinander in einem Raum für sich und dann tritt er mitten unter sie, und wie dieses mitten unter sie treten ist bis heute, das haben wir ja mit der Emmaus-Geschichte, also mit den Jüngern, die nach Emmaus gehen und dann ist Jesus im Brotbrechen bei ihnen.
Ja, das so hatten wir Ostermontag, ne?
Im Teilen miteinander ist Jesus da. Selig, die das sehen und daraus leben und glauben.
Ja, da geht es immer wieder irgendwie so um diese Beweisführung, ne? Also, und es tut irgendwie auch gut zu lesen, zu hören, dass es auch schon damals jemanden gegeben hat, wie den Thomas, der eben gezweifelt hat und gesagt, ich brauche hier irgendwie, ich möchte hier irgendwie Beweise haben dafür, dass das wirklich so geschehen ist. Und er kriegt den Beweis und wir suchen in dem ganzen Leid, dass wir sehen, da suchen wir immer noch die Beweise, oder? Gibt es genug Beweise, würden Sie sagen? Oder braucht es eben diese Beweise nicht?
Es gibt diese Beweise als Beweise in dem verobjektivierenden Sinne gerade nicht, sondern es gibt eben die Geschichten als die Hinweise, als das, worin sich das ereignet. Jetzt habe ich leider den Satz, der direkt danach kommt, nicht mehr mitgelesen, direkt danach steht, dafür ist dieses Evangelium geschrieben und all die Geschichten aufgeschrieben worden, damit wir sozusagen in ihnen das finden und nicht nur in ihnen das finden, sondern in ihnen für uns gegenwärtig wird, woraus wir leben können. Und das ist für die Menschen, die darauf vertrauen, mehr als ein Beweis. Dieses Gegenüber von Wissen und Glauben ist da, glaube ich, immer ganz schwierig, sondern es geht am Ende darum zu vertrauen und dass dieses Vertrauen im Grunde stärker ist als jedes materialisierte Wissen. Das sehen wir ja immer zuvor uns, was materialisiertes Wissen ist.
Dann ist das ja wirklich eine ganz zentrale Stelle der Bibel.
Absolut.
Also was ich schön finde an dieser zentralen Stelle ist, dass der Zweifel dazugehören darf.
Als Zwilling, würde ich sagen. Als Zwilling des Glaubens. Kommen Sie mir nicht mit Glauben ohne Zweifel.
Eigentlich müssen wir ja jeden Tag für den Frieden beten, aber das ist ja auch irgendwie dann auch schon wieder so normal, so klar, dass es finde ich auch leicht passieren könnte, dass es seine Bedeutung verliert, so wie wenn ich immer und ständig sagen würde, ich liebe dich, das würde sich auch irgendwann abnutzen können, aber auf der anderen Seite sollten Sie durchaus immer wieder Ihre Liebe zeigen und deutlich machen und so eben auch beim Frieden, immer wieder sollte doch deutlich werden, dass ich Frieden will, dass Sie Frieden wollen, dass wir Frieden wollen und das ist durchaus das Gute am Gebet. Das kann nämlich auch und immer wieder still und leise und jede Person für sich selbst sagen, dann nutzt es sich auch nicht ab. Aber gerne auch mindestens einmal die Woche laut, zum Beispiel im Gottesdienst im Gespräch, so wie jetzt in der Fürbitte.
Gott, um Frieden bitten wir, gerechten Frieden, Frieden, der mehr ist als ein Ende der Gewalt, Frieden nicht als Friedhof für Freiheit und Durchsetzung für Macht, Frieden, wie du ihn versprichst. Wir Menschen, Gott, sind so verstrickt in unseren Unfrieden, aber auch in unsere Suche nach Gerechtigkeit. Wir bitten dich, Gott, beende das Morden und den Terror der Regime, der Terrororganisationen. Wir bitten dich, dass wir das nicht übergehen, wie Menschen darunter leiden. Und wir bitten dich, Gott, gib Vernunft und Einsicht den Kriegführenden, dass sie die Waffen ruhen lassen und reden und verhandeln und Lösungen suchen ohne Gewalt. Das bitten wir dich. Und bitten dich um Frieden unter uns, zwischen den Generationen, in den sozialen Spannungen und Abgründen. Die Nächte sind so kalt, Gott. Wir bitten dich um Halt und Wärme für die ohne Wohnung, für Kraft allen, die ihnen beistehen. Wir bitten dich um Frieden in uns, Gott, und auch um die nötige Kraft zum Protest, dass wir nicht aufhören zu vertrauen auf das, was du versprichst, was wir oft nicht sehen, aber was unser Auftrag ist, Gott, mach uns sehend, mach uns frei und froh und fromm.
Amen. Beim ganzen Hin und Her und Durcheinander auf dieser Welt, wo kriege ich da noch ein bisschen und gern auch ein bisschen mehr Halt her? Etwas, woran ich mich festhalten kann. Etwas, was mir einfach so gegeben wird, quasi wie ein Geschenk ohne jede Gegenleistung und das mir guttun soll und kann. Ich finde immer wieder, das kann der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich möchte mit Ihnen jetzt noch einmal auf das Osterwochenende zurückschauen, Herr Bischof, jetzt wo Sie alle Gottesdienste und alle bischöflichen Aufgaben hinter sich gebracht haben. Was ist für Sie so das Schönste am Osterfest 2026 gewesen?
Dieses Jahr, die vielen Menschen, die sich der Karfreitagsprozession angeschlossen haben, das Bedenken der geschundenen Seelen, das ja dieses Jahr auf der Prozession im Mittelpunkt stand. Ich glaube, das hilft und das ist sehr wichtig. Und dann zu sehen, wie viele mitkommen, das stärkt gerade in dieser Zeit.
Gottesdienst im Gespräch. Kommen Sie gut, kommen auch Sie gestärkt, nicht nur durch diesen Sonntag, sondern auch durch die nächste Woche.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche voller Nachklang von Ostern.